Eine Geschichte, die mir tatsächlich genau so passiert ist und die für mich immer noch Glück kommt selten allein wunderbar zusammenfasst. Ich war engagiert als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff. Und da dachte ich vorher, super Sache, Kreuzfahrt, bis ich auf dem Schiff war. Ich merkte zwei Dinge. Erstens, ich war komplett auf dem falschen Dampfer. Und zweitens, Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Approbation. Auf gut Deutsch, mir war die ganze Zeit komisch. Und das ist nicht komisch, dann komisch für andere Leute zu sein ohne Humor. Endlich norwegische Küste. Ich ging in den Zoo und sah dort einen Pinguin auf dem Felsen stehen und dachte, was für ein armes Würstchen. Der hat ja zu kleine Flügel, der kann überhaupt nicht fliegen, der hat einen kleinen Bauch und dafür keine Knie. Das ist ja wohl die komplette Fehlkonstruktion. Was hat sich der Schöpfer wohl bei dem gedacht? Ich ging eine kleine Treppe herunter und sah dann durch eine Glasscheibe noch einmal in das Schwimmbassin der Pinguine. Da sprang der Pinguin vor meinen Augen ins Wasser und schwamm an der Scheibe vorbei und ich dachte, jetzt hat er Mitleid mit mir. Wenn man Pinguine einmal im Wasser gesehen hat, weiß man, die können fliegen. Pinguine sind so energieeffizient, so wendig und findig, die könnten mit der Energie aus einem Liter Benzin 2000 Kilometer weit schwimmen. Das ist alles besser, als Menschen jemals konstruiert haben. Und ich dachte, Fehlkonstruktion. Der Pinguin erinnert mich seitdem daran, wie schnell ich urteile über andere und wie ich damit komplett daneben liegen kann. Gerade wenn ich sie nur in einer Situation erlebt habe. Und die zweite Botschaft des Pinguins war für mich, zu erkennen, wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was du kannst, überhaupt zum Vorschein kommt. Menschen hadern gerne mit ihren Schwächen, denken, oh, das kann ich nicht und das kann ich nicht, das kann jemand besser. Ich muss so sein wie die anderen. Ein kleiner Tipp, andere gibt es schon genug. Wenn ich mir eins klar mache, Menschen ändern sich nicht komplett und grundsätzlich. Wenn du als Pinguin geboren wurdest, machen auch 7 Jahre Therapie aus dir in diesem Leben keine Giraffe. Und das ist gut zu wissen. Da muss man auch nicht lange mit einem Therapeuten darüber reden, warum ich lieber einen langen Hals hätte. Viel wichtiger ist herauszufinden, was bin ich denn? Was kann ich? Was macht mir Freude? Wann haben andere mit mir Freude? Was ist mein Ding? Was ist mein Element? Wann fühle ich mich wohl? Und wenn ich dann weiß, ach, ich bin Pinguin, gucke ich mich mal um, bin ich dafür in einer guten Umgebung? Und wenn ich merke, ups, ich habe mich ja in der letzten Zeit in der Wüste aufgehalten, dann liegt es gar nicht an mir, wenn es nicht flutscht. Dann ist auch nicht die entscheidende Frage, wie bin ich da hingekommen? Viel wichtiger ist die Frage, wie komme ich jetzt da weg? Und das sind oft kleine Schritte. Hin zu meinem Element, hin zu meinem Wasser. Ein kleiner Sprung ins Kalte und dann weißt du, wie sich das anfühlt, in deinem Element zu sein. Ich habe das große Glück, dass ich das immer wieder spüren kann, in meinem Element zu sein. Heute Abend dank Ihnen. Ohne Sie wäre das hier sehr langweilig geworden. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie so intensiv zugehört haben. Ich habe auch gerne im Krankenhaus gelernt. Ich habe dort viele tolle Menschen getroffen, viel dazugelernt und ich bin auch nicht weg. Ich bin hin zu etwas anderem. Was ich Ihnen heute erzählt habe, hätte ich im Krankenhaus auch erzählt. In der Psychosomatik, in der Neurologie, Psychiatrie. Das ist im Kern ganz viel von dem, was man sonst hinter verschlossenen Türen erfährt. Aber ich habe mir einmal ausgerechnet, für das, was ich dort im Einzelgespräch gemacht hätte oder heute vor 2000 Leuten gleichzeitig, heute habe ich etwa 10 Jahre Einzelgespräch gespart. Und wenn ich immer wieder gefragt werde, warum sind Sie nicht Arzt geblieben? Ich bin es doch. Ich habe nur mein Terrain, mein Bassin, mein Element gewechselt. Und das ist meine kleine Geschichte, die Sie ermuntern soll, Ihrem Pinguin auf die Spur zu kommen, treu zu sein, ein paar kleine Schritte zu machen, vielleicht auch mal einen Sprung. Mein Pinguin grüßt Ihren Pinguin, wünscht Ihnen viel Zeit in Ihrem Element. Und jetzt uns allen erstmal eine gesegnete Nacht. Dankeschön.
Einen schönen guten Morgen. Den jungen Mann an der Leinwand kennen, glaube ich, viele von euch, Eckart von Hirschhausen. Und die Geschichte ist auch schon ein paar Jahre alt. Und Mich hat die sehr angesprochen und ich möchte euch damit heute auf eine Reise nehmen, eben vor allem der zweite Teil, was ist eigentlich die geeignete Umgebung für uns? Vielleicht kurz für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Marc Ongena, ich bin hier in der Gemeindeleitung, schon seit Gründung von Quelltor mit dabei und genau, habe eine wundervolle Frau, mit der ich 22 Jahre schon verheiratet bin und drei Töchter, die heute auch da sind und die sind ein bisschen, die sind schuld quasi auch ein bisschen an der Predigt, weil die haben mir das Buch vom Eckart von Hirschhausen zu Weihnachten geschenkt, die drei Mädels, jetzt denkt ihr vielleicht noch so ein dünnes Buch, drei Mädchen schenken ein Buch. Nein, ich habe natürlich noch ein paar andere Dinge bekommen und von dem her, genau, möchte ich euch jetzt einfach mitnehmen in diese, ja, auf diese Entdeckungsreise, so wie Eckart von Hirschhausen das sagt, sind wir eine Fehlkonstruktion oder wo ist eigentlich unser Terrain? Und vielleicht mal gleich ein Funfact zum Einstieg, Pinguine sind oben schwarz und unten weiß. Ich habe mich auch in der Vorbereitung gefragt, warum eigentlich? Und es hat einen ganz spannenden Hintergrund. Der Bauch ist deswegen weiß, damit die Feinde quasi, die nach oben Richtung Wasser gucken, den Pinguin nicht so schnell erkennen. Und auf der anderen Seite ist er ja am Rücken schwarz. Auch dafür ist es geeignet, dass eben die Feinde, die oberhalb des Wassers sind, nach unten gucken, ihn nicht sofort erkennen. Also ein kleiner Funfact zum Anfang. Genau, ich will euch in den nächsten Minuten mit auf eine Entdeckungsreise nehmen. Wir wollen uns anschauen, wie du mit Gottes Hilfe und seiner Führung neue Wege gehen kannst oder vielleicht auch nicht, weil du dich in deiner richtigen Umgebung befindest. Wie komme ich meiner optimalen Umgebung näher? Und wenn ich in der Umgebung, in der ich mich entfalten kann, schon drin bin und vielleicht trittsicher, wo tun sich vielleicht neue Wege auf? Wo warten vielleicht neue Herausforderungen? Und wo sind diese kleinen Schritte vielleicht nötig, wenn ich in der Sahara bin und eigentlich ein Pinguin bin und da eigentlich nichts zu suchen habe? Also was muss vielleicht losgelassen werden und was ganz neu ausgerichtet werden? Und mir ist ein Punkt gleich direkt zu Beginn sehr, sehr wichtig, bevor wir uns auf dieses Thema bevor wir in das Thema reingehen. Du bist ein Kind Gottes. So wie du heute hier sitzt, bist du ein Kind Gottes. Vielleicht probieren wir das mal aus. Jeder von euch sagt mal seinem Nachbar links und Nachbar rechts, du bist ein Kind Gottes. Sehr schön. Gut, ihr seid alle da, ihr seid wach, wunderbar. Der eine ist ein bisschen mehr Kind vielleicht, der andere ein bisschen, nein. Ihr seid alle Kind Gottes. Wir sind alle von unserem Schöpfer anerkannt. Wenn wir Jesus Christus am Kreuz erkannt haben, dann bleiben wir für immer Kind Gottes. Wir sind quasi hineinadoptiert in diese Kindschaft hinein und das wird sich nie verändern. Und da gibt es eine ganz klare Bibelstelle in Epheser 1, Vers 5. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Das heißt, auch das Wort Gottes ist da sehr, sehr klar, wenn wir uns entschieden haben, Gott hat sich längst für uns entschieden an diesem Ort hier. Und wenn wir uns für ihn entscheiden, dann sind wir untrennbar mit ihm verbunden. Genau, es soll heute nicht um diese großen Begrifflichkeiten wie der Sinn des Lebens oder was meine Bestimmung ist, das darf sich ruhig daraus entwickeln, aber die unerschütterliche Wahrheit, mit der wir als Christen, die wir als Christen für uns in Anspruch nehmen können, ist, dass wir 24/7, 365 Tage im Jahr Kind Gottes sind und daraus ein lebenslanger Prozess entsteht in dieser Kindschaft, in diese Kindschaft hinein. Und es liegt an uns, den ausgestreckten Arm Gottes anzunehmen und zu antworten und letzten Endes das zurückzugeben, was Gott uns längst gegeben hat. So, das war mir wichtig gleich zu Beginn. Du bist ein Kind Gottes, du bist ganz besonders und jeder von uns hat unterschiedliche Gaben und Talente. Wir können alle nicht das Gleiche. Und das ist gut so. Das ist gut so, dass du, dass ich, dass wir alle unterschiedliche Talente haben. Hier in diesem Raum ist ein Berg voll Talente und Gaben, die du hast, die du aufgrund deiner Erziehung hast, aufgrund deiner Biografie, aufgrund Dingen, die du für dich erkannt hast, die Gott in dich hineingelegt hat. Und so ist es wichtig, sich am Anfang natürlich, bevor man schaut, wo bin ich eigentlich und wo könnte ein Umfeld sein, wo ich mich zurechtfinde, wo ich es schön finden würde, ist erstmal zu gucken, okay, was kann ich denn, was sind meine Gaben und Talente? Und es gibt keine wichtigeren oder unwichtigeren Talente, sondern alle Talente, alle Gaben sind gleich wichtig. Und das Wort Gottes betont es auch, dass jeder Mensch von Einzigartigkeit geschaffen und begabt ist. Der Korintherbrief, Paulus spricht da ganz klar, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Und im Römerbrief, da kommen wir ja die nächsten Wochen auch nochmal im Weiteren durch den Christian drauf, ist auch nochmal im Römerbrief 12, Kapitel 4, es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine eigene Aufgabe hat. Das Knie hat seine eigene Aufgabe, der Fuß, der Ellbogen, die Augen, alles hat seine zugeteilte Aufgabe und das ist gut so. Und auch, genau, wie ich es gerade gesagt habe, jeder hat Gaben und Talente. Auch wenn du heute dastehst und denkst, boah, ich kann das vielleicht nicht so gut und das nicht und ich fange tatsächlich an, mich mit anderen zu vergleichen, schau doch mal zunächst in dich hinein. Jeder, der hier sitzt, hat Gaben und Talente, das ist zu 100% klar. Und in dem Bild von dem Pinguin geht es ja eben auch darum, das eigene Umfeld und dem eigenen Wirkungskreis auf die Spur zu kommen und zu gucken, wo bin ich denn gerade? Bin ich da richtig, wo ich gerade bin? Und da gibt es auch ein nettes Zitat aus dem Buch, das eben sagt, wir haben alle denselben Himmel über uns. Wenn wir alle hochgucken, sehen wir alle denselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont. Das heißt, jeder von uns, wie ich es vorhin schon gesagt habe, hat unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Funktionen in seinem Leben, unterschiedliche Talente. Und das ist ein spannender Begriff eben. Wir alle haben denselben Himmel, aber alle nicht denselben Horizont, weil wir unterschiedlich geprägt sind. Und dein Horizont ist nicht der meinige. Deine Perspektive auf das Leben, auf Familie, auf die Dinge, die im Leben vor uns liegen, ist ein anderer. Ja, was ist denn dann, wenn ich jetzt weiß, ja Marc, schön, bis jetzt kann ich dir gut folgen, was ist denn, wenn ich so meine Talente, Fertigkeiten, Gaben, wenn ich mir einfach klar bin, wer ich bin, was eigentlich mich ausmacht als Person, weil die besten Gaben, Talente wären verkehrt quasi, wenn ich in der Sahara als Pinguin wäre, sondern ich sollte mich ins Wasser begeben, denn da entfalte ich als Pinguin, wir sind alle keine Pinguine offensichtlich, aber dort entfaltet der Pinguin jedenfalls seine volle Schönheit und seine volle Identität letzten Endes. Es geht dann eben im nächsten Schritt darum, wie es Eckhard von Hirschhausen auch gesagt hat, das richtige Umfeld finden. Wenn ein Pinguin, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn er nur an Land seine Zeit verbringen würde, dann würde er verhungern. Dann würde er von seinen Feinden, vor allem der Eisbär, würde er ja öfter in Gefahr kommen. Und so ist es natürlich für ihn enorm wichtig, auch ins Wasser zu gehen, um Lebensmittel, er wird da nicht zum Aldi schwimmen, aber er wird natürlich Fische holen und Oktopus und was weiß ich was, was der alles essen wird, um sich und seine Gruppe auch zu versorgen. Und an Land ist er leichte Beute. Und so ist es doch mit uns genauso. Wenn ich ein talentierter Sportler zum Beispiel bin, dann werde ich nicht mein Leben lang vielleicht im Dorfverein spielen, sondern ich werde versuchen, möglichst irgendwo zu einem Verein zu gehen, der höhere Ansprüche hat, wo ich vielleicht mal in einer höheren Liga spielen kann, welche Sport auch immer. Oder wenn du super rechnen kannst, schon von Kindesbeinen auf, dann macht es vielleicht Sinn, dass du Mathematik studierst oder etwas Vergleichbares. Oder wenn du Menschen gut zuhören kannst und wenn du viel Empathie hast, dann wirst du vielleicht Therapeut oder Psychologe. Und du stellst dir vielleicht auch die Frage, wo bin ich eigentlich im Leib Christi? Wo ist da eigentlich mein Ort? Auch die Frage, ob du vollzeitlich oder ehrenamtlichen Dienst verrichten könntest. Auch das ist etwas, wo wir uns immer wieder fragen, wo ist mein richtiges Umfeld? Genau, und immer vor dem Hintergrund, was ich am Anfang gesagt habe, wir sind Kind Gottes und darauf dürfen wir immer wieder uns verlassen. Aber aus dieser Kindschaft heraus, das wäre, wenn das allein für sich steht, ich bin Kind Gottes und jetzt ist alles gut, jetzt kann ich eigentlich so, passt schon, läuft. Nein, wir alle, wie wir hier sitzen, sind auch Missionare letzten Endes. Du denkst, ich bin doch kein Missionar, ich gehe doch nicht an den Marienplatz und predige das Wort Gottes, das ist ja gar nicht meins. Nein, musst du auch gar nicht, sondern du bist ein Missionar in deinem Lebensumfeld, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, dort, wo du deinen Wirkungskreis hast, dort darfst du Menschen zeigen, wer Jesus Christus ist und was das mit dir gemacht hat. Denn wir alle sind Zeugen der Liebe Gottes. Wir alle, und ich hoffe die meisten von uns, haben alle irgendwann mal ein Erlebnis gehabt mit Gott. Gott, ich entscheide mich für dich, mit dir zu gehen, mit dir meine Zeit zu verbringen, dir alles auch zu geben, all meine Schwächen, all meine Stärken, all das, was ich bin. Und deswegen dürfen wir und sind wir Zeugen der Liebe und der Gnade Gottes, der Veränderungskraft Gottes, weil alle, wie wir hier sitzen waren, vor 10 Jahren vielleicht nicht die gleichen, wie wir heute sind. Und wenn du auf deiner Eisscholle, um bei dem Bild des Pinguins zu bleiben, wenn du da bleibst und nur dort bleibst, dann verfehlst du die Idee und den Auftrag Gottes, den er in dich hineingelegt hat. Bei mir war das auch ganz spannend. Ich habe mich im Jahr 2000 bekehrt, das ist schon 25 Jahre her. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus und habe da sehr viel mitbekommen und dennoch gab es eine Phase, wo ich von Glaube nichts wissen wollte. Zwischen 16 und 19 war das und ich habe mich dann bekehrt im Jahr 2000 und dann ging meine Reise mit Gott wieder aufs Neue los und ich habe Gott und Jesus immer akzeptieren können. Das war immer sehr einfach für mich. Gott ist der Schöpfer, schaue ich nur raus, sehe ich ihn pur. Gott ist Liebe pur und seine Schöpfungskraft und auch Jesus war für mich immer klar. Und spannend war für mich immer der Entwicklungs- oder die Lernkurve, die ich mit dem Heiligen Geist machen musste. Weil das war für mich oft so, der Heilige Geist und den gibt es ja gar nicht. Und was soll ich an den Geist glauben? Jesus war da, Gott ist der Schöpfer. Das heißt, ich habe ganz viele Jahre immer geguckt, mal jetzt sprechen die in komischen Sprachen, brabbeln da vor sich hin, fallen um oder was weiß ich was. Für mich war das immer sehr verwirrend und sehr schwierig, auch in der Annahme. Und da durfte ich in eine von meiner Scholle runter und in mein Element oder ins Wasser hinein, und um zu schauen, okay, Heiliger Geist, wer bist du eigentlich? Was soll das eigentlich? Du hättest doch auch zwei gereicht, Gott, Jesus, passt doch. Und so war Gottes Idee nicht. Der Heilige Geist ist uns überlassen worden, um uns zu begleiten, um hier für uns da zu sein und uns immer wieder anzupieksen und herauszufordern, auch genau in diese neuen Wege hineinzugehen. Und das war schon ein schwieriger und langer Prozess und ich bin da immer noch nicht, glaube ich, super duper. Aber so hat jeder, glaube ich, von sich Lernkurven in seinem Leben, die hoffentlich nach oben und nicht nach unten gehen. Genau, und auch ein spannendes Zitat, das ich in der Vorbereitung auf die Predigt gefunden habe von einem Schweizer Pfarrer und Schriftsteller Kurt Marti. Wo kämen wir denn hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man denn ginge? Es drückt es doch eigentlich ganz gut aus, dass es oft an uns liegt, einfach den ersten Schritt zu machen, mutig zu sein und vor allem auch für uns Christen in Gott zu vertrauen. Und es geht nicht darum, wie fähig du bist, sondern ob du dich in der passenden Umgebung befindest, wo deine Stärken zum Tragen kommen. Was kann ich, wer bin ich und in welchem Umfeld bewege ich mich? Und es geht auch bei der Ursachenforschung eben nicht darum, warum bin ich jetzt hier, warum bin ich jetzt in der Wüste, ich sollte eigentlich im Wasser sein, sondern wie er es gesagt hat, es geht um die kleinen Schritte hinein in unsere Bestimmung, hinein in das, wer wir sind, zunächst als Kind Gottes und dann für diese Welt. Und ich glaube, das, was uns alle eint und das, was wir alle wollen im Leben, ist, dass wir glücklich sind. Schlussendlich wollen wir mit dem, was wir Tag aus, Tag ein tun, glücklich sein. Wir wollen wirksam sein, wir wollen das Gefühl haben, dazuzugehören und Bedeutung zu haben. Und nicht, ich gehe Montag bis Freitag in den Job, es kümmert sich eigentlich niemand um mich, ich mache da meine Arbeit an meinem Tisch. Aber eigentlich bin ich da echt fehl am Platz und das schon seit Jahren. Und ich glaube, das liegt in uns allen drinnen, diese Erfüllung zu erfahren in seinem Job, in seinem Privatleben, in den Dingen, die uns anvertraut worden sind. Und auch das war bei mir nicht ganz einfach. Meine Eltern sind heute da. Ich war kein guter Schüler, zweimal durchgefallen und Schule war so, Schule halt. Also war jetzt nicht so, wo ich so viel Zeit investiert habe. Ich war lieber auf dem Bolzplatz oder vor Konsolen oder was weiß ich was, genau. Und Schule hatte jetzt nicht so die Priorität. Und ich habe lange damit gehadert, was ich will. Ich habe es gerade so durchgezogen, das Fachabitur, und bin dann, damals musste man noch zum Bund bzw. zum Zivildienst, ich bin dann in den Zivildienst gegangen und habe da an einer Schule für Menschen mit Behinderung gearbeitet und habe da schon gemerkt, hoppla, irgendwas zieht mich dahin, irgendwas merke ich, ich kann und will mit Menschen arbeiten. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir vielleicht zwei Pflegeschwestern haben, die auch, oder eine ist bereits verstorben, die andere ist noch da, die mich da auch ein Stück weit geprägt haben in meiner Kindheit. Und ich habe dann, weil ich während meines Zivildienstes immer noch sehr verpuzzelt war, habe ich dann auch vergessen, mich fürs Studium anzumelden und musste dann noch ein freiwilliges soziales Jahr hinten anhängen. Furchtbar freiwillig, weil ich konnte ja nicht zu Hause sitzen und nichts machen. Also habe ich noch ein soziales Jahr gemacht und mir war aber schon in diesem Übergang klar, ich will was Soziales machen. Ich will mit Menschen arbeiten, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind und die es ein bisschen schwerer haben. Und genau, habe dann 10 Jahre lang Jugendarbeit gemacht, habe dann eben studiert, soziale Arbeit und darf heute als Führungskraft im Jugendamt arbeiten und habe immer noch das Gefühl, und das ist, glaube ich, das, was ja jeden von uns betrifft, wirksam zu sein und an den Arbeitsplatz zu kommen und das Gefühl zu haben, ja, das passt, wo ich da bin und das passt auch, dass ich da noch eine Weile bin. Und eben da gibt es auch ein schönes Zitat, was ich gefunden habe, eben von einem französischen Schriftsteller und Philosoph. Das ist ja keine Neuigkeit, dass man glücklich sein möchte in seiner Arbeit. Ich bin jetzt nicht so gut des Französischen, meine Frau könnte das jetzt besser aussprechen. Charles-Louis de Montesquieu, geboren 1689, verstorben 1755, der eben sagt, man will nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die anderen. Und das ist deshalb so schwer, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie sind. Das heißt, das ist ja auch immer, liegt in uns drin, ach, die anderen, spielt das Thema Neid auch eine Rolle. Dem geht's gut, dem geht gut. Schau, was der hat, hat schon wieder ein neues Auto. Und der hat schon wieder den Job gewechselt, der verdient ja richtig Kohle. Nein, wir dürfen das Glück in uns suchen und das Glück in unserem Gott suchen. Und so schreibt es auch wieder der Prophet Paulus im Epheserbrief, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Die Werke tun wir nicht, um Gottes Wohlwollen zu erhalten, sondern weil wir Gott unsere Liebe und Dankbarkeit ausdrücken wollen, dass er uns durch das Geschenk des Glaubens seiner Gnade erwiesen hat. Ich glaube, wir leben in nicht ganz einfachen Zeiten, wie ihr merkt. Es scheint, als würden, oder jedenfalls ist es so für mich, es scheint, als würde es keine einfachen Antworten mehr auf komplizierte und schwierige Fragen zu geben und schon gar keine Lösungen für schieflaufende Dinge. Und das ist natürlich immer eine Frage der Perspektive. Und da hat sich, glaube ich, auch was in unserem Land verändert. Vor allem die letzten Jahre sind für mich, vielleicht für euch auch sehr irritierend. Wie schnell wird man plötzlich in eine Box gesteckt als Christ oder auch als Nicht-Christ und dann ist man rechts. Am nächsten Tag, wenn man sich wieder zu irgendetwas äußert, ist man plötzlich links. Ein Gefühl der Unsicherheit hat sich breit gemacht und seine Meinung frei zu äußern. Und wie schnell passiert es dann auch uns als Christen, dass wir in dieses Negative, in das Dysfunktionale in dieser Welt uns hineinziehen lassen. Und genau da ist ja dieser Punkt, umso wichtiger ist es, unseren inneren Kompass bzw. unseren Gott zu kennen und uns nicht aus dieser Welt zurückzuziehen, sondern in sie hineinzuwirken. Wir als Christen haben die Botschaft des Lebens in unserem Rucksack. Wir haben die Botschaft des Evangeliums in unserem Rucksack, die für die Menschen da draußen hilfreich ist, die ein wunderbares Geschenk ist. Aber es liegt an uns eben auch, nicht nur ich und mein Jesus, und ich und mein Glaube, sondern das ist gut, dass es da ist, aber es geht darum, dass wir Menschen erreichen, dass wir morgen, übermorgen Menschen erreichen für sein Wort, für den Leib Christi. Und über 60 Bibelstellen eben fordern uns dazu auf, dass wir uns nicht um uns selber und unsere Glaubenserfahrungen drehen, sondern dass wir nach außen gehen, dass wir das, was wir glauben im Herz, im Geist und in der Seele, dass wir das auch aussprechen und leben. Und da hilft uns das Sprichwort nicht weiter, wenn jeder an sich selber denkt, ist doch an alle gedacht. Ne? Könnte man ja auch so durchs Leben gehen. Nein, so ist es nicht. Im Johannesevangelium ist da auch ganz, ganz klarer Auftrag an uns, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Und im Markus-Evangelium ist nochmal eine dieser 60 Stellen, oder je nach Übersetzung 30 bis 60 Stellen. Weiter sagt Jesus zu ihnen, bringt man etwa eine Lampe in einen Raum, um sie unter ein Gefäß oder unter das Bett zu stellen? Nein, man stellt sie auf den Lampenständer. Das heißt, wir als Christen dürfen und sollen Licht in dieser Welt sein. Und ich glaube, nichts ist schlimmer oder nichts ist bedeutungsloser, einfach nicht loszugehen. Wie sagt man so schön, Stillstand ist Rückschritt. Und es gibt auch wieder ein gutes Zitat von Jane Goodall, die im letzten Monat verstorben ist, die Verhaltensforscherin für Schimpansen. Was du tust, macht einen Unterschied. Und du musst entscheiden, welche Art von Unterschied du machen möchtest. Und ich glaube, wir dürfen da auch mutig sein. Egal, ob du 15 bist, 35, 65. Wir alle müssen Entscheidungen treffen. Das sind ganz banale Sachen. Ich stehe an der Ampel, ist grün. Ich gehe drüber. Ich treffe die Entscheidung, drüber zu gehen. Das sind Dinge, die uns in uns ganz, ganz natürlich sind, die in uns ganz, ganz natürlich angelegt sind. Und dennoch gibt es die großen Fragen dieser Welt und diese großen Fragen, die wir uns ja auch stellen. Und wir müssen und dürfen Entscheidungen treffen. Und nicht alle Entscheidungen, die wir treffen, werden gut sein. Manche sind gut, manche sind vielleicht falsch. Aber bei allen Entscheidungen hast du eine Lernkurve, egal wie du dich entschieden hast vorher. Genau, und das, bevor ich jetzt zum vorletzten Punkt komme, da auch nochmal der Punkt, du, da werde ich nicht müde, das zu sagen, du bist Kind Gottes. Und Gott versucht mit dir und mit mir in dieser kaputten Welt seine angedachte Ordnung, die er im Buch Mose in den ersten zwei Kapiteln darstellt, wiederherzustellen. Und du bist ein Werkzeug für Gott im Himmel. Und wir sind alle Menschen mit Fehlern und wir haben schwache Momente, wir haben Momente, die wir an uns vorbeiziehen lassen, wo wir danach sagen, mei, hätte ich doch. Hätte, Fahrradkette. Also, und wenn du dann in deinem Umfeld bist, und das wünsche ich dir, dann wirst du feststellen, dass es trotzdem Momente der Unsicherheit gibt. Es gibt Momente des Frustes, des Widerstandes, vielleicht kommen die sogar aus der eigenen Familie, vielleicht kommen die aus deinem Arbeitsfeld. Wenn du die ersten Schritte gemacht hast, kann es durchaus Gegenwind geben. Aber Gott sieht nicht auf die äußere Form, Gott sieht auf dein Herz. Und vielleicht wirst du, um beim Bild des Pinguins wieder anzuknüpfen, federn lassen, vielleicht verschwimmst du dich auch irgendwo, dann komm gern zurück auf die Eisscholle und in die Gemeinschaft der anderen Pinguine. Auch ein spannendes oder ein nettes Zitat aus dem Buch, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das sehen wir oft so nicht. Ne? Der Umweg, wieder 10 Minuten, blödes Navi hat mich schon wieder irgendwo hingebracht. Aber vielleicht war dieser Umweg gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt wir hatten das ganze Jahr über, die Poinger wissen das wahrscheinlich, eine gesperrte Ortsdurchfahrt von Ottersberg. Jetzt kommt erschwerend für uns als Familie hinzu, dass unsere kleinste Tochter reitet in Markt Schwaben. So, das heißt, wir haben eigentlich doppelt so langen Weg gebraucht von Poing nach Markt Schwaben. Und das ist natürlich ärgerlich. Ein Vorteil ist, ich kenne mich in Markt Schwaben jetzt wunderbar aus. Ich habe ein paar schöne Schleichwege gefunden, wie man schneller zu diesem Reiterhof kommen kann. Und ja, ärgerlich, natürlich. Aber die Straße ist jetzt schön, da ist ein Kreisverkehr errichtet worden. Und dennoch war es ein Dreivierteljahr einfach ärgerlich. Und man kann es so sehen, dass es ärgerlich war, oder man sieht es so, was ist mir denn da Gutes passiert? Ne? Wer weiß, wozu das gut ist, dass ich mich in Markt Schwaben noch ein bisschen besser auskenne. Und was für uns oft als Schwäche erscheint, ist in Gottes Augen eine Stärke. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns zu wissen. Wir hadern mit uns, wir zweifeln an unseren Fähigkeiten. Und Gott sieht das gar nicht so, weil wir unsere eindimensionale Perspektive oft haben und Gott deine Schwachheit zur Stärke benutzen kann. Der Paulus war da natürlich ein glorreiches, oder ist für uns da, glaube ich, auch ein glorreiches Vorbild, wenngleich er natürlich in einem Kontext des Angegriffenseins und der Inhaftierung war. Und dennoch, glaube ich, schreibt er jetzt auch an die Gemeinde in Korinth in Kapitel 12, Vers 10, deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und auch an die Gemeinde in Philippi schreibt er, alles vermag ich durch den, der mich stärkt, in Kapitel 4, Vers 13. Genau, und wenn du dann schwimmst oder auch nicht schwimmst oder wo auch immer dein Metier und dein Umfeld ist, dein geeignetes, dann geht es auch darum, dass wir uns dann nicht selber immer... da geht es nicht um uns selber, me, myself and I, nein, es geht auch um die anderen. Es geht darum, auch einfach loszuschwimmen, mutig zu sein, sich aber nicht selber seine Route zurechtzulegen, sondern all unseren Alltag, all das, was uns bewegt, was uns dann auch mal in dieser neuen Umgebung oder in der neuen alten Umgebung dann hadern lässt, dass wir das vor Gott bringen und dass wir ihm vertrauen dürfen. Und auch da habe ich mal geschaut, wie oft kommt das Wort Vertrauen eigentlich in der Bibel vor. Es sind auch so um die 60 Male. Das scheint bei 60 Mal, denke ich mir, Gott, scheint das irgendwie wichtig zu sein, dass wir ihm vertrauen dürfen, dass wir nicht alleine sind und dass wir aber auch einen Ort haben, an dem wir vertrauen dürfen. Und das ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinde letzten Endes. Und hier können wir auch immer wieder zurückkommen und genau das vors Kreuz legen und an einen Altar geben, wo wir hadern, wo wir eben Misserfolg hatten. Und so schreibt auch Paulus wieder im Römerbrief, genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Jedes Körperteil hat eine unterschiedliche Funktion, habe ich vorhin schon gesagt. Und wir dürfen uns gegenseitig unterstützen im Gebet und im Miteinander dienen. Ob das jetzt Umzüge sind, ob das ein Café hier ist, ist völlig egal. Wir dürfen füreinander sein und nicht gegeneinander. Jetzt zeige ich euch noch ein ganz kurzes Video, weil ich auch mal kurz zurückkommen möchte zu den Pinguinen, wie die denn sich eigentlich warm halten. Wie funktioniert denn das eigentlich? Im Zeitraffer natürlich, so schnell sind die Pinguine nicht, das wisst ihr. Aber um hier den Abschluss auch nochmal mit dem Blick für uns als Gemeinde, das ist ein sogenannter Huddle. Das heißt, die Pinguine sind, die tiefst gemessene Temperatur am Südpol waren mal minus 89 Grad. Und Winde sind dort von teilweise 200 Stundenkilometer. Und alleine ist ein Überleben, wie ihr seht, nicht möglich. Und dann bildet diese Pinguinkolonie bildet dann diesen Huddle. In der Mitte dieses Huddles sind es ungefähr 40 Grad plus. Also da ist schön kuschelig, da ist warm, da mag jeder gerne sein. Und da möchte ich euch kurz was vorlesen. So warm es in der Mitte ist, so kalt ist es am Rand. Keiner steht gerne draußen, erst recht nicht, wenn das die Seite ist, wo einem der Wind direkt ins Gesicht bläst. Das Faszinierende am Huddle ist die ständige Bewegung derer, die Teil davon sind. Keiner wird an den Rand gedrängt oder muss für alle anderen die undankbaren Jobs übernehmen. Jeder übernimmt im Wechsel die Außenposition. Und wenn einem nach dem Dienst für die Gemeinschaft der ... auf Grundeis geht, wird gewechselt. Klares Rotationsprinzip. Wer vorne war, läuft einmal um die Gruppe rum und darf sich hinten wieder einkuscheln. Keiner gibt den Ton an. Jeder weiß, wer dran ist. Die einen laufen rechts rum, die anderen links herum. Keiner der Pinguine hat eine Arbeitszeitvereinbarung, aus der hervorgeht, wann er wo zu erscheinen hat, von wann bis wann er auf welcher Position verweilen und welche Qualifikation er vorweisen muss, damit er überhaupt mitmachen darf. Und wie viele Urlaubstage ihm zustehen. Aber bitte erst nach der Probezeit. Es funktioniert dennoch und alle haben was davon. Schaut jeder auf sich, ist für alle gesorgt. Der Huddle erinnert uns an etwas anderes als die eigene Optimierung mit dem Ellbogen. Wenn du bereit bist, immer wieder deine Position aufzugeben und flexibel zu bleiben, wird etwas möglich, was besser für dich sein kann. Muss nicht, aber kann. Es gibt auch Schwarmdummheit und Unheil im blinden Nachmachen und Hinterherlaufen. Klar, aber für mich ist der Huddle ein Sinnbild für Schwarmintelligenz, von dem wir uns inspirieren lassen könnten. Also, was haben wir gehört? Ich fasse nochmal zusammen. Jeder Mensch hat Gaben, jeder Mensch hat Talente, die Gott ihm geschenkt hat. Entscheidend ist der Raum, den Raum zu finden, in dem du deine Gaben und Talente einsetzen kannst, in dem du aufblühst. Und du bist berufen, deinen Glauben von innen nach außen zu tragen und deine Schwächen, die du hast, das ist in Ordnung. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Wir dürfen vertrauen auf Gottes Führung. Wir sind füreinander gemacht, nicht gegeneinander. Und das Wichtigste, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist nicht nur eine Nummer auf irgendeinem Schöpfungszettel, den Gott vielleicht bei sich hat, wahrscheinlich nicht, sondern du bist ein geliebtes Kind. Eines von vielen, aber du bist geliebt und du wirst gesehen und du bist wertvoll. Und während die Dorcas jetzt nach vorne kommt, da würde ich euch einladen, dass wir jetzt einen Moment Ruhe nehmen. Die Dorcas wird uns was vorlesen. Du darfst die Augen zumachen, der Christian begleitet auf dem Klavier. Und es geht genau um dieses Thema, wer bin ich, was ist meine Identität, wie sieht mich mein Gott eigentlich?
Geliebtes Kind, dein himmlischer Vater hat dich einzigartig geschaffen. Du bist ein einmaliger, wunderbarer Mensch, von Gott, dem Vater, geformt, erschaffen und ins Leben gerufen. Schon vor der Grundlegung der Welt hat der Vater deiner gedacht. Du bist kein Zufall. Dein himmlischer Vater hat dich gewollt und hat dich deshalb erschaffen. Er bestimmte den Zeitpunkt in der Weltgeschichte und den genauen Tag, an dem du geboren werden solltest. Er wählte deine Eltern aus und wob dich im Leib deiner Mutter. Er wählte die Familie, in die du hineingeboren wurdest, und plante deinen Platz in der Geschwisterreihe. Er wählte jedes deiner 23 Chromosomenpaare aus und auch jedes einzelne deiner über 10.000 Gene. Aus den Schätzen in den Familienlinien deiner Vorfahren, mütterlicher und väterlicherseits, stellte dein himmlischer Vater dein geistliches Erbe mit seinen verschiedensten Aspekten zusammen. Es gibt einige Dinge in diesem Erbe, die nicht sehr schön sind. Doch andere hingegen sind absolut überwältigend und fantastisch. Du darfst absolut gewiss sein, dass der himmlische Vater, der dein Erbe zusammengestellt hat, dir alles gegeben hat, was du in deinem Leben brauchst, um ein Überwinder zu sein. In Christus hast du alles, was du benötigst, um die negativen Seiten deines Erbes in siegreiche Triumphe zu verwandeln und die volle Schönheit dessen, was Gott in dich gelegt hat, zu entfalten. Dein himmlischer Vater hat dich wunderschön und liebenswert gemacht. Geliebtes Kind, ich segne dich mit dieser Gewissheit, denn du bist einzigartig und wunderbar geschaffen. Gott hat dich mit unbeschreiblicher Hingabe, Konzentration und Liebe erschaffen. Du bist ein absolut einzigartiges Meisterwerk. Niemand ist wie du. Du bist ganz und gar einmalig. Gott hat einzigartige Gedanken in dich investiert. Jedes spezielle Detail, jedes einzelne Organ und jede Zelle deines Körpers ist das Resultat seiner wunderbaren Gedanken für dich. Auch jede Facette deiner Persönlichkeit ist das Ergebnis seiner liebevollen Absichten für dich. Du bist schön und du bist geliebt. Gott hat dich mit Liebe gesegnet. Gott hat am Tag deiner Erschaffung gejubelt. Er hat Jahrtausende auf den Moment gewartet, an dem du gezeugt würdest und dein Leben seinen Anfang nehme. Er freute sich riesig, als sich seine Pläne schließlich manifestierten. Von allem Anfang an hegte und nährte er deinen Geist. Er selbst ist es, der über deinem Leben wacht. Geliebtes Kind, die Welt braucht dich. Du bringst etwas in deine Familie, das kein anderer Mensch je bringen kann. Deine Familie braucht die Gaben, die du hast. Sie wäre niemals vollkommen ohne dich. Auch andere in deinem Umfeld sind angewiesen auf das, was Gott in dich und in dein Leben hineingelegt hat. Geliebtes Kind, dein himmlischer Vater schrieb alle Tage deines Lebens in sein Buch, bevor der erste von ihnen begann. Er kennt alle Kapitel deiner Lebensgeschichte. Keines ist ihm verborgen. Mit freudiger Erwartung schaut er den Kapiteln deiner sich noch entfaltenden Lebensgeschichte entgegen. Dein Leben ist nicht dem Zufall und der Willkür überlassen. Es ist in Gottes Hand. Er hat dir dein geistliches Erbe zugeteilt. Dieses geht auf 1000 Generationen vor dir zurück. Es gibt eine geistliche Schatztruhe mit Generationensegen, die nur deinen Namen trägt. Dieser Segen wird dir im Laufe deines Lebens zu Gottes Zeitpunkten ausgeteilt. All das gehört zu Gottes perfektem Plan. Gott hat auch deine schmerzhaften Erfahrungen schon vorausgesehen. Er verheißt dir aufgrund seiner Liebe, seiner Macht und seines Segens über dir, dass er Negatives in deinem Leben verwandeln wird und es dir zum Besten dienen muss. Gott alleine weiß, zu welcher Persönlichkeit du dich noch entfalten wirst, was du noch alles wirken wirst und welcher Vorbereitungen dies bedarf. Was immer dir auf deinem Lebensweg begegnen mag, sei gewiss. Du bist geliebt, du bist ein Segen für deine Familie und durch dich fließt Leben in diese Welt. Du bist einmalig und unersetzbar. Wir feiern deine Einzigartigkeit und das wunderbare Meisterwerk Gottes, das du bist. Ich segne dich im Namen Jesu von Nazareth.
Gut, dann habe ich zum Abschluss noch ein kleines Zitat aus dem Buch. Es ist alles da, was wir brauchen. Jetzt braucht es einen beherzten Sprung, um die Veränderung und die Veränderung geschieht. Wenn du Angst hast, schau, wer schon alles vorgeschwommen ist und auf dich wartet. Schau, wer nachkommt und jetzt auf dich schaut. Gib dein Bestes, gib dich ganz. Einen schönen Sonntag euch.
Vielen Dank, Marc. Voll stark, was du aus deinem Herz uns mitgeteilt hast. Zwei Dinge sind mir hängen geblieben. Das eine ist, es ist egal, wie holprig deine Reise bisher war. Wir kennen uns auch schon sehr lange und ich finde es so cool, wie verletzlich du dich gemacht hast und das heute erzählt hast, weil es zeigt, dass jeder von uns eine Geschichte hat und die ist vielleicht ein bisschen holprig an der einen oder anderen Ecke. Aber Gott macht trotzdem mit uns Geschichte, schreibt Geschichte mit uns. Und das Zweite, was mir hängen geblieben ist, spring ins Wasser. Ich fand das letzte Zitat so gut. Also mach dich auf den Weg, spring ins Wasser und probier dich aus. Entdecke, was Gott wirklich da in dich reingelegt hat. Und sei mutig und hab keine Angst, Fehler zu machen. Fehler machen wir alle. Und Umwege sind dann auch nur, wie sagt man so schön, Erfahrungen und erhöht die Ortskenntnis. Genau. Sehr gut. In dem Sinne möchte ich euch auch noch segnen für diese Woche. Himmlischer Vater, ich bitte dich um deinen Schutz und Bewahrung für die ganze Gemeinde, auch alle, die heute nicht hier sein können. Segne du jeden, sei du bei jedem, gib deinen Engeln Befehl zu bewachen und zu beschützen. Danke, Geist Gottes, dass wir deine Stimme hören, dass du uns führst, dass wir die Stimme des Hirten hören diese Woche. Und segne unsere Hände Werk, gib uns Gunst in der Familie, in der Arbeit, in unseren Vereinen, in unseren Freundschaften. Amen. Einen gesegneten Sonntag noch. Genieß gerne hinten das Buffet. Die Leute von der Evangelisation und Büchertisch, wir treffen uns ganz hinten links in dem Kinderdienstraum gleich für eine kurze Besprechung und Gebet. Und falls noch jemand was in den Korb legen möchte vom Perlentor, heute war die letzte Gelegenheit da hinten. Ansonsten könnt ihr gerne auch noch finanziell entweder direkt ans Perlentor für diese Weihnachtsaktion unterstützen oder über Quelltor mit Vermerk Perlentor. Genau. Einen schönen Sonntag euch.